Herzlich willkommen bei Welle Lernen Digital, dem Podcast aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital mit der 7. Folge insgesamt und der 1. im Jahr 2025. Mein Name ist Jöran Musmeerholz. Dieser Podcast hat, wie immer, ein ganzes Bündel von interessanten Themen, kompetenten Personen und spannenden Stimmen rund um das Thema digitale Transformation von Schule und Lehrkräftebildung. Die Themen der heutigen Folge. Wir haben mit Silke Müller telefoniert, Schulleiterin einer Schule, die sich mit der ganzen Schule mit dem Thema Social Media auseinandersetzt. Wir haben als Schwerpunkt ein ausführliches Gespräch mit kompetenten Gästen zum Thema, Achtung, Digital and Distributed Leadership. Übersetzung folgt. Und wir haben in unserer Rubrik Learn Level Up wieder Menschen aus verschiedensten Orten, ich glaube dieses Mal sogar aus 3 verschiedenen Ländern, gefragt, wie sie für ihr eigenes Lernen, für ihr sich selbst fortbilden, andere Menschen innerhalb ihrer Schulgemeinschaft nutzen, einbinden, sich mit ihnen vernetzen. Außerdem gibt's am Ende das Spotlight, das ist unser Newsblog, über aktuelle Neuigkeiten aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital. Los geht's! Unsere erste Rubrik heißt Hashtag Trotzdem und sie heißt so, weil wir dort mit Leuten sprechen, die sagen, sie haben interessante Geschichten zu erzählen aus der Rubrik Schulentwicklung, aus der Lehrkräftefortbildung, aus ihrer eigenen Fortbildung. Und der gemeinsame Nenner dieser Geschichten ist, dass sie alle sagen, wir haben wirklich nicht ideale Bedingungen, um uns nochmal in Ruhe mit grundsätzlich neuen Themen zu beschäftigen. Wir machen es trotzdem. Heute habe ich mich getroffen mit Silke Müller, Schulleiterin in Niedersachsen, und sie sagt gleich am Anfang des Gesprächs, sie ist eine Trotzdem-Sagerin, was mir sehr gut gefallen hat. Los geht's. Silke Müller ist eine Schulleiterin, die sich mit Social Media auskennt. Und jetzt mag man 2024 wahrscheinlich nicht anzweifeln, dass das wichtig ist für Schule, aber es ist alles andere als einfach, sich mit Social Media zu beschäftigen, auszukennen, auf dem Laufenden zu bleiben. Und das möglicherweise nicht nur als eine Person, sondern insgesamt als Schule. Silke Müller, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Hi Jöran, ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
Wie funktioniert das, dass ihr, wahrscheinlich ohne dass ihr jetzt irgendwie großartig anders als Schule ausgestattet seid als andere Schulen, trotzdem euch noch mit der Baustelle Social Media beschäftigen könnt?
Trotzdem ist ein gutes Wort. Ich war schon immer ein Trotzdem-Sager, hat meine Mutter immer gesagt, so ein bisschen dickköpfig im Sinne von, ich will das aber. Und ich habe halt echt gemerkt, dass sich Kinder durch die immer weiter zunehmende Nutzung von Social Media total verändern. Erst vor kurzem hat mir meine Kollegin Judith erzählt, dass sie einen Kurs hat mit Kindern, die heißen DigiKids for Kids. Die machen so coole App-Entwicklung und was weiß ich. Und sie hat sich Bildschirmzeiten zeigen lassen von den Kids, die mittags um 1 oder 3 aus der Schule gehen. Und die haben Zeiten, die nicht unter 5 Stunden liegen pro Tag. Da fragst du dich, ey Leute, guckt ihr auch nochmal hoch? Guckt ihr nochmal in die Welt? Und dann ist Social Media ja ein Thema, was einfach Kids beeinflusst. Auch im Alltagsleben, in ihrer Entwicklung, in der Manipulation von Themen, dass sie plötzlich irgendwie meinungsmachend sind. Und wenn ich mit Kollegen darüber spreche und sage, Leute, wir haben wieder einen Social Media Fall oder da ist jemand gekommen und hat gesagt, ey, ich wurde da gemobbt, ich wurde geärgert, hat jemand einen Post erstellt oder ich werde irgendwie genervt. Dann sagen unsere Kollegen eigentlich nicht mehr so viel, aber natürlich auch viele Kollegen von anderen Schulen, wo ich referiere, Silke, aber wir haben doch keine Zeit dazu. Und dann ist meine Antwort ernsthaft, das macht nichts, ihr müsst es trotzdem in den Alltag einbinden, weil das ist das, was die Kinder ernsthaft beeinflusst. Und wenn ich spreche von ernsthaft beeinflussen, dann ist es das, dass die Kinder darunter leiden, dass es sie beschäftigt, dass es ein Thema ist. Und wenn wir diese Themen nicht lösen im schulischen Kontext, hat das Einfluss auf Entwicklung in der Schule. Und Jöran, das ist mir vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, da muss man mutig sein und Wege finden, wie ich diese Zeit für den Unterricht, aber auch zum Beispiel durch eine Social-Media-Sprechstunde, die wir eingerichtet haben, finde und nicht immer groß nachfrage, ey Leute, kriege ich dafür Ressourcen, kriege ich Geld, kriege ich Stunden, sondern machen. Machen ist, glaube ich, das Wort der Stunde.
Wie sieht es bei euch in der Schule aus?
Das Machen sieht so aus, dass ich mittlerweile 2 Kolleginnen und eine Kollegin und einen Kollegen habe, Thomas und Dilan, die Social Media Stunde weiblich und männlich jetzt besetzen. Die kriegen dafür Entlastungszeiten von mir als Schulleiterin. Das sage ich natürlich jetzt nicht öffentlich bei dir am Telefon, sondern da kann man mich ja fragen. Aber natürlich müssen diese Kolleginnen und Kollegen entlastet werden, die sich einsetzen. Die kriegen einen Raum, die kriegen Werbe- und Merchandising-Material, dass die Kids auch wissen, Moment mal, wo sind die? Das ist cool, das machen wir. Und es sieht so aus, dass ich wöchentlich dann eine Sitzung habe mit beiden, wo auch der Sozialpädagogik mir und so weiter, also wirklich multiprofessionelles Beratungsteam, Fälle geschildert werden, wo uns die Ohren schlackern. Wo wir sagen, alter Schwede, was müssen Kinder aushalten? Unter welchem Druck stehen sie? Und was würden wir machen, wenn wir das alles nicht wüssten? Wir verstehen auch viel mehr, wie Kinder sich verändern dadurch.
Das sind jetzt dann 3, 4 Beteiligte. Gibt es ein Lernen darüber hinaus, wie die Lehrerin, der Lehrer, der sich nicht vertieft damit beschäftigt, trotzdem eine Idee hat, was jetzt, weiß ich nicht, ein neuer Trend ist oder wirklich schwierig ist, was jetzt der Unterschied zwischen TikTok und, keine Ahnung, was
ja. Ja. Da sind wir beim Wort trotzdem, denn natürlich ist es auch bei uns so, dass immer gesagt wird, ey Silke, was denn noch? Und neben Inklusion und Migration und Heterogenität und immer weniger Lehrerressourcen und so weiter, wann sollen wir das machen? Und ich finde, eine Lösung sagt, das können wir trotzdem machen, indem wir beispielsweise dieses Team, von dem ich eben sprach, bei Konferenzen immer den Tagesordnungspunkt hat, Neues aus der Welt der sozialen Netzwerke. Und dann wird mal kurz vorgestellt, ey, Vorsicht, da ist ein Trend oder hey, das ist übrigens lustig und coole Lernvideos, greift da mal drauf zurück. Gibt ja auch viele positive Seiten, die man nutzen kann. Und das ist immer so ein regelmäßiger Turn, alle 2-3 Wochen, dass jeder informiert ist. Wir haben auch über, wir haben die schulische Plattform iSurf, nutzen ganz, ganz viele Schulen. Das ist so ein Forumsbereich, da kann man immer wie an so einer Litfaßsäule Neuestes aus der digitalen Welt posten. Da gibt es einen eigenen Bereich für insgesamt digitales Arbeiten und auch das Arbeiten mit sozialen Netzwerken natürlich. Und ganz wichtig ist, wir sind Schulfamilie, auch die Eltern müssen eingebunden werden. Und da machen wir wiederkehrenden Rhythmus digitale Elternabende, wo wir dann präsentieren, hey, es geht nicht nur um Schutz, was könnt ihr machen, sondern guckt erstmal hin, was eure Kinder sehen. Und wir konfrontieren dann handfest, was da los ist. Da ist auch oft der Schulträger dabei, der sich interessiert und sagt, okay, was können wir noch unterstützend euch dazu geben? Und das ist so ein umfassender Blick. Und wenn jetzt meine Behörde anfragen würde, Silke, kannst du mal kommen und uns Dezernenten schulen und berichten? Kannst du mal 2-3 Leute oder 2-3 Schüler mitbringen? Ich würde sofort sagen, ja, vielleicht hört ja jemand dieses Telefongespräch. Ich komme. Weil es wichtig ist, ne, dass auch Schulaufsicht in dem Bereich wirklich Bescheid weiß.
Die würden jetzt wahrscheinlich auch sagen, wie sollen wir das denn auch noch machen?
Ja, dann würde ich sagen, bringt nichts, ihr müsst es trotzdem machen, auch wenn ihr genug zu tun habt, da sitzen wir alle in einem Boot.
Das kann ich mir gut vorstellen und es war sehr eindrücklich. Ich habe eine Bonusfrage, einfach aus inhaltlichem Interesse. Ihr habt die Sprechstunden nach männlich und weiblich aufgeteilt. Von Anfang an habt ihr das gelernt? Was spricht dafür?
Nee, eigentlich haben wir das gar nicht so gemacht, sondern Thomas war ja Lonesome Cowboy, so ein bisschen Cowboy, der das einfach eingeführt hat und ausprobiert hat. Und wir haben halt festgestellt, alter Schwede, es gibt echt Themen, da müssen die Mädels ran. Da will ein Mädchen nicht mit Herrn Hillers sprechen, sondern er sagt, oh, ey, geht um Nacktfotos, ich möchte Ihnen das jetzt irgendwie nicht erzählen. Und dann haben wir eine junge Kollegin, Dilan heißt sie, die gesagt hat, boah, ich hab Bock drauf, so, ne? Und sie selber sozusagen spricht auch dann noch andere Sprachen, dass sie Kinder anders auffangen kann. Das ist auch total gut, wenn es um Kinder mit Migrationshintergrund geht, dass sie einfach sprechen mögen und dass sie sich manchmal auch kulturell anders äußern mögen, weil vielleicht in ihrer Kultur das Thema noch viel, viel schlimmer ist, als es wir sozusagen in unserer Kultur wahrnehmen. Wir sind alle in der Schule, ein bunter Schulkulturkreis und trotzdem gibt es diese Unterschiede. Das heißt, es war nicht von Anfang an so, es ist gewachsen. Und wenn Schulen damit anfangen, würde ich von vornherein den Rat geben und sagen, guck mal, ob ihr beides abbilden könnt und guck mal, ob ihr auch, wenn das in eurer Schule interessant ist, kulturelle Hintergründe mit berücksichtigen könnt mindestens.
Danke für die Einblicke. Hast du noch was wir im Gespräch sagen sollen? Nee, Eltern wissen Bescheid, andere Schulen wissen Bescheid, Schulaufsicht weiß Bescheid. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Obwohl du ja auch gerade 1000 Baustellen hast für immer und wie in wohl jeder Schule 2024 in Deutschland. Und du hast dir trotzdem die Zeit genommen. Herzlichen Dank, Silke Müller.
Danke, mach's gut, Joran.
Und dieses Gespräch mit Silke Müller habe ich im Herbst 2024 aufgezeichnet. Wir kommen zum Schwerpunktthema der heutigen Folge. In unserer Rubrik Ausgesprochen digital setzen wir in der Regel einen Menschen aus der Schulpraxis, einen Menschen aus der Schulforschung zusammen mit einem Menschen aus unseren Kompetenzzentren, in diesem Fall aus dem Kompetenzzentrum Schulentwicklung. Das ist Judith Erlmann. Sie leitet das BrokerInnen-Team im Kompetenzzentrum Schulentwicklung und spricht mit erstens Ulrike Krein. Sie ist Juniorprofessorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik in Mainz. Dazu Stefan Witzke, Schulleiter der Lisa-Tetzer Grundschule Buckow, das ist in Neukölln, und Schulleiter der Schule am Hasenheger Weg, welches ein sonderpädagogisches Förderzentrum für den Förderschwerpunkt Lernen ist, ebenfalls in Neukölln. Die beiden sprechen gemeinsam über das Thema, Achtung, Digital and Distributed Leadership. Das wird gleich am Anfang des Gesprächs auch ein bisschen aufgedröselt. Meine unwissenschaftliche Übersetzung ist digital, das heißt irgendwie mit besonderer Berücksichtigung der digitalen Transformation in Gesellschaft und Schule. Distributed heißt irgendwie verteilt oder geteilt, also nicht auf eine einzelne Person fokussiert. Und Leadership lässt sich ja immer schwierig übersetzen, irgendwas zwischen Führung und Verantwortung. Ist das Ganze jetzt digital distributed oder digital and distributed und was steckt dahinter? Antworten gibt's in dem Gespräch. Ich übergebe dafür an Judith Erlmann.
Vielen Dank, lieber Joran, für die Vorstellung und herzlich willkommen, liebe Rike, lieber Stefan, in unserem Podcast Welle lernen digital. Bevor wir zusammen jetzt ins Thema einsteigen, habe ich erstmal eine Frage mitgebracht, bei der es ganz persönlich um euch geht. Kleiner Überraschungseffekt an dieser Stelle. Und zwar starten wir eigentlich immer mit so einem kleinen Fun-Fact über die Personen, mit denen wir hier im Gespräch sind. Und deswegen interessiert mich jetzt auch bei euch beiden ein Fun-Fact über euch. Also, Rike, vielleicht möchtest du mal starten.
Genau, was gibt's an Fun-Facts über mich? Ich bin begeisterte Handwerkerin. Vielleicht ist das ein Fun Fact. Ich baue mir regelmäßig meine Möbel neu. Habe erst vor 2 Wochen gedacht, ein neuer Esstisch wäre gut. Und an dem bin ich gerade dran.
Das hört sich sehr gut an, ne? Stefan, wie sieht's bei dir aus?
Ja, vielleicht Fun Fact. Ich spiele leidenschaftlich gerne Horn. Symphonische Werke. Ich liebe Bruckner, Tschaikowski, alles, was das Horn so da richtig braucht. Und ja, das mache ich sehr, sehr gerne neben all den anderen Dingen.
Horn, oh wow, also da schon meine große Bewunderung. Also Möbel zusammenbauen finde ich auch, bewundere ich auch sehr, DIY, aber Horn, also wenn ich mal irgendwo ein Orchester sehe, dann denke ich mir, beachtlich, beachtlich. Okay, super, gut. Das war so unsere kleine Einstiegsfrage. Dann kommen wir doch jetzt mal zu unserem Zungenbrecher-Thema. Distributed Digital Leadership oder auch geh- und verteilte Führung, um euch und mir das Leben jetzt im Folgenden ein bisschen leichter zu machen, würde ich vorschlagen, wir können gerne im Gespräch von GL oder auch von geteilter oder verteilter Führung sprechen. Rike, ich fange mal mit dir an. Ich finde, Distributed Digital Leadership ist gar nicht unbedingt so geläufig. Also ich kannte den Begriff noch nicht, bevor wir beide uns nicht kennengelernt haben. Daher erklär uns doch vielleicht mal kurz, was es damit auch vielleicht aus wissenschaftlicher Perspektive auf sich hat.
Genau, du hast es schon gesagt, es ist gar nicht so geläufig, dieses Konstrukt, weil es, und es ist ja so ein bisschen schon in diesem Titel mit drin, eigentlich eine Zusammenführung von 2 Konzepten ist. Nämlich einmal dieses Distributed Leadership und einmal dieses Digital Leadership. Und vielleicht ergibt sich das Ganze, wenn ich mal so ganz kurz auf beide Konzepte eingehe, nämlich Distributed, und du hast es schon gesagt, das ist ja eigentlich verteilte Führung. Also geht davon aus, dass wir in Schule jetzt nicht mehr die eine Führungsposition haben, die dann hierarchisch alles bestimmt, sondern dass wir die ganzen Führungsaufgaben auf verschiedene Personen verteilen, nach ganz abgesteckten Aufgabenbereichen. Das ist ja auch das, was wahrscheinlich Stefan auch gleich nochmal erzählen wird, schon gelebte Praxis ist. In Schule ist erstmal gar nichts Neues, aber davon geht dieses Konzept aus. Und dann gibt es eben im Kontext von Digitalisierung noch Digital Leadership. Und es meint gar nicht, wie der Begriff vielleicht anmutet, dass wir jetzt nur von digital durchgeführter Führung sprechen, also nur digitale Kommunikation oder nur Führung durch digitale Medien, sondern dass es auch darum geht, in Führung Digitalisierung als diesen großen gesellschaftlichen Transformationsprozess auch zu berücksichtigen und damit einhergehend auch Herausforderungen, Potenziale, aber eben auch soziale und kulturelle Veränderungen mit einzubeziehen. Und Distributed Digital Leadership versucht das jetzt zusammenzukriegen. Also verteilte Führung im Kontext von Digitalisierung, in der Berücksichtigung einer Kultur der Digitalität und all dem, was da eben auch mit reinspielt. Einmal ganz, ganz grob. Es ist an sich, können wir jetzt meinen, was Neues, weil der Begriff jetzt gerade neu aufgeworfen wird. Ist es aber eigentlich gar nicht. Wenn wir jetzt in die Wissenschaft nämlich reinhauen, dann haben wir vor allen Dingen im angloamerikanischen Raum schon seit über 2 Jahrzehnten Auseinandersetzungen mit Digital Leadership. Die sind viel, viel eher schon dran gewesen als wir im deutschsprachigen Raum. Und da sehen wir es eigentlich schon, dass sie immer gesagt haben, naja, für Technology oder Digital Leadership brauchen wir auch verteilte Führung. Das heißt, die Konzepte sind in sich eigentlich schon verschränkt miteinander. Es ist gar nicht unbedingt neu, dass man die kombiniert. Was jetzt neu ist, ist dieser Zungenbrecher.
Okay, also jetzt bin ich ganz gespannt, was Stefan dazu sagt. Manchmal ist das ja so, dass es so Theorien und Begriffe gibt und man so denkt, dann in der Praxis denkt man oft, tja, das machen wir sowieso schon, das ist mein Alltag, mein Daily Business. Und ich sehe ihn schon ein bisschen schmunzeln hier in der Kamera. Das heißt, Stefan, sag doch mal, inwiefern findest du dich mit deiner Schulpraxis in diesen Konzepten eigentlich wieder?
Ja, also ich finde mich wieder und ein Stück weit stelle ich natürlich auch eine Frage daran. Also ganz ohne Frage bin ich sofort dabei. Man muss Führung teilen oder muss Aufgaben teilen, weil wenn man Schule entwickeln will, und das ist ja etwas Entscheidendes und nicht nur verwalten will, dann muss ich mehrere Leute mit ins Boot holen, sage ich mal so in meinen Worten, und muss ihnen Räume geben, in denen sie entscheiden dürfen, in denen sie Verantwortung tragen, so würde ich das verstehen. Und natürlich auch mit modernen Mitteln und Möglichkeiten im Zeitalter der Digitalität Allerdings ist es in Schule so, so erlebe ich es immer wieder auch, dass die eine Funktion, nämlich der oder die Schulleiterin, ja entscheidet, ob dieser Prozess gestartet wird oder nicht. Und das ist, finde ich, dann auch der Knackpunkt an der Seite, weil ich kann als Schulleiter das zulassen und das ist aus meiner Sicht absolut der Weg, aber ich kann es auch verhindern. Und das muss man an der Stelle einfach berücksichtigen. Es gibt diese Hierarchie trotzdem.
Okay, ich glaube, das Konzept an sich widerspricht dem auch gar nicht so richtig, ne? Ich glaube, es geht einfach um verteilte Rollen und Aufgaben da an der Stelle. Und also das war auch so meine Wahrnehmung. Mich würde jetzt tatsächlich nochmal interessieren, wie sieht das denn jetzt tatsächlich dann in der Schulpraxis selbst aus? Also wenn wir jetzt über geteilte oder verteilte Führung sprechen. Stefan, da spreche ich dich natürlich erstmal direkt an. Also was würdest du so sagen, das sind so die Momente, in denen ich entweder an meiner eigenen Schule oder vielleicht auch mit Schulleitungskollegen das so ein bisschen lebe, will ich mal sagen.
Ja, also ich gehe mal von meiner eigenen Schule aus, eine Grund- und eine Förderschule hier. Wir haben sozusagen eine Steuergruppe, nennen wir das, um das mal so ein Wort zu nennen, wo wir uns regelmäßig treffen und wo wir uns ganz klar zum Ziel gemacht haben, wir wollen über Schulentwicklung sprechen, wo also die Jahrgänge, die Abteilungen im Haus vertreten sind und die Dinge eingebracht werden und wir miteinander manchmal auch darum ringen, was ist jetzt wichtig, was müssen wir tun, wer muss wie was tun auf jeden Fall. Das Gleiche kann ich auch auf den Verwaltungstrakt im Haus, also auf die Organisationsführung sehen, wo ich sage, ich habe meine Verwaltungsleitung, meine Sekretärin, meinen Konrektor, Konrektorin, wo ich mit denen zusammen sitze und überlege, ja, was müssen wir im Ablauf einer Schule, im Ablauf einer kleinen Behörde, sage ich mal, arbeiten und leisten. Und das geht die ganze Woche so. Am Ende ist es natürlich auch immer so, und das widerspricht sich auch nicht, dass natürlich eine Entscheidung gefällt werden muss. Das ist dann auch oftmals meine Aufgabe. Aber ich sehe mich auch darin, Ressourcen, Zeit, Ideen mit den anderen zu teilen, weil ich könnte das gar nicht und will es auch gar nicht, das alleine zu machen. Das funktioniert aus meiner Sicht null.
Super, vielen Dank für das Beispiel jetzt an deiner eigenen Schule. Und wie ist das denn in Kooperation vielleicht mit dir bekannten Schulleitungen?
Also in Kooperation ist das so, dass wir natürlich versuchen, ich sage mal, Netzwerken würde ich das sagen. Das ist ein Begriff, den wir sehr häufig nutzen als Schulleitung, weil das uns extrem wichtig ist. Und natürlich kann ich ja nicht in andere Schulen hinein, aber als Schulleitung merken einfach, wir müssen gemeinsam auch das verteilen, was unsere Aufgaben sind. Wir müssen auch mit der Schulaufsicht, die ja für die Schulen auch zuständig ist, ich sage mal, so eine Controlling-Funktion vielleicht hat, die nochmal die Region oder eine größere Schullandschaft im Blick hat, in Verbindung kommen, in Vernetzung, Aufgaben gemeinsam besprechen, Schulleistungsdaten, die ja nun bei mir hier in Neukölln nicht die allerbesten sind, wenn man immer auf die Ergebnisse guckt. Und dann müssen wir auf jeden Fall gemeinsam auch gucken, wie macht es auch eine andere Schule, wie können wir Aufgaben uns teilen, wie können wir vielleicht auch Bereiche uns professionalisieren, die einen und die anderen machen das in dem Bereich. Auch das ist ja eine große Chance, wenn man Dinge verteilt, weil der eine macht es so, der andere so und wir werden Experten und kommen zusammen. Und das funktioniert allerdings, sind wir gerade, wenn wir jetzt die digitalen Möglichkeiten mit reinnehmen, da noch ganz, ganz am Anfang. Also da sind wir noch sehr oldschool unterwegs, wo wir gerade versuchen, hier in Neukölln etwas aufzubauen, zu sagen, wir müssen uns auch unter den Schulen mehr vernetzen, um mal diesen Begriff wieder zu nutzen, aber auch digital vernetzen und effizienter und auch ein bisschen mehr den Wissenstransfer, also das, was einige Schulen so machen, auch nach außen zu bringen, dem Nächsten mitzugeben. Also da sind wir noch sehr am Arbeiten und am Aufbauen gerade.
Ich habe gehört, oder hast du es im Vorgespräch gesagt, dass ihr dabei seid, so eine Art Kommunikationsplattform für euch Neuköllner Schulleitungen aufzubauen. Magst du dazu vielleicht noch was sagen?
Ja, also wir nutzen, sage ich mal, ein ganz praktisches Beispiel, um sich einen Termin zu verabreden, wo sich Schulleiter zu einer Arbeitsgruppe treffen. Kann es passieren, dass man 20, 30 E-Mails bekommt, weil jeder nutzt immer wieder diesen Weg und alle wissen wir, wie voll unsere E-Mail-Postfächer sind. Und man eine Terminverabredung darüber nun wirklich am allerschlechtesten machen kann. Und das war Anlass, mit einer anderen oder zwei anderen Schulleitungen zu sagen, nee, Leute, wir können doch mal bitte ankommen im 21. Jahrhundert und haben dann Plattformen, die wir innerhalb auch von Schulen nutzen, versuchen wir gerade zu installieren zwischen den einzelnen Schulen und auch in Verbindung mit unserer Schulaufsicht. Das ist einfacher gedacht als umzusetzen, weil auf einmal merken wir, oh, Schulaufsicht kann das gar nicht so einfach. Ich sag mal, die Senatsbildungsverwaltung hat da vielleicht auch noch nicht ganz den Blick drauf zu sagen, ist das überhaupt notwendig für Schulaufsichten? Warum brauchen die das? Das finden wir schon sehr spannend, aber wir sind jetzt so kurz davor zu sagen, wir machen es einfach, wir finden Lösungen, weil wir es brauchen. Und das ist nachher einfach eine Kommunikationsplattform, also wie man sie vielleicht, wo man Dateien, also das, denke, das kennt ja der ein oder andere auch, ablegt und sich verabredet, Videokonferenz, Tools hat und so weiter.
Ah, Rieke, ich habe dich jetzt die ganze Zeit schon sehr nicken sehen. Also ich glaube, da geht da jetzt dein Herz auf und du kannst ein bisschen auch dazu berichten. Ihr seid ja auch durchaus in Schulen unterwegs. Und wie erlebst du das da, dass Distributed Digital Leadership auch umgesetzt wird?
Genau, ja, ich habe ganz begeistert genickt, weil es ganz, ganz stark an das anschließt, was ich auch erlebe. Also mit allen Schulen, mit denen ich arbeite, mit all den ganz engagierten, begeisterten Schulleitenden, die ich begleiten darf, die berichten ganz Ähnliches. Und ich finde es so toll, dass Stefan auch wirklich diese verschiedenen Ebenen schon angesprochen hat. Also nämlich nicht nur zu sagen, es ist verteilte Führung innerhalb der Schule, sondern wir haben Schule auch immer mehr Ebenensystem und erzählen eben auch Schulaufsichten, SchulträgerInnen, aber auch in Kooperationsschulen, Partnerschulen mit dazu. Und das ist ja eigentlich das ganz Fantastische, weil das häufig gerade so aus einer wissenschaftlichen Perspektive noch ein bisschen runterfällt, dass wir da natürlich auch Führung außerhalb der Schule verteilen können. Und das ist, was ich auch in den Schulen ganz viel erlebe, mit denen ich arbeiten darf, dass die natürlich einerseits intern Strukturen aufbauen, klassische Schulleitungsteams haben, hier auch wirklich ganz partizipativ, kooperativ arbeiten, was ganz Tolles. Das sind alle Schulleitende, die auch Schulentwicklung fördern. Das muss man auch dazu sagen. Also das ist deren Kultur und deren Vision auch. Und die aber eben auch diese Kooperation, diese Verteilung mit anderen externen AkteurInnen durchaus auch pflegen. Und das sind jetzt nicht nur andere Schulen. Ich habe auch eine Schule, die ganz, ganz toll mit Eltern zusammenarbeitet, die also digitale Kommunikationstools genutzt hat, um Zusammenarbeit von Schul- und Elternhaus zu fördern. Hier eben nochmal auch zu sagen, okay, da sind Kompetenzen, da sind auch Ressourcen, die uns fehlen, die wir brauchen können. Und die Eltern sind da wirklich auch wahnsinnig begeistert dabei und helfen da auch und bringen sich auch ein. Und das ist so ein ganz kleines, aber ich finde, ein ganz fantastisches Beispiel dafür, wie dann auch so verteilte Führung aussehen kann in Schule selbst, durch eben die Unterstützung von in dem Fall digitalen Plattformen oder auch Kommunikationskanälen.
Ja, das finde ich wunderbar, dass du jetzt die Eltern auch noch tatsächlich mit ins Spiel gebracht wird. Also ist ja eigentlich nicht naheliegend, wenn man jetzt über Führung spricht, dass man dann tatsächlich auch die Partizipation so weit denkt, dass quasi auch Eltern mit im Boot sind und bestenfalls ja auch noch SchülerInnen, ne? Also Partizipationsmöglichkeiten von SchülerInnen da auch an der Stelle. Ich sehe hier in meinen Kameras begeistertes Nicken auf allen Seiten. Das heißt, findet hier auch Unterstützung. Ihr habt jetzt schon beide ganz tolle Beispiele so genannt. Ich würde gerne nochmal, falls jetzt jemand noch nicht so überzeugt davon ist, von diesem Konzept, dass wir verteilen Führung auch auf verschiedene Köpfe oder verschiedene Menschen, vielleicht nochmal mit euch so ein paar Vorteile rauspicken. Also was ich schon teilweise gehört habe, war dieses Verantwortung tragen. Also dass Verantwortung auch nicht unbedingt immer bei einer Person liegt, auch wenn Stefan eben gesagt hat, letztendlich muss ich entscheiden. Wunderbar, aber manchmal hilft es ja eben auch, dass dieser Entscheidungsprozess, der Weg dahin zu einer Entscheidung ja partizipativ ist. Was fällt euch dazu noch ein? Also was sind so die Vorteile von geteilter Führung? Rieke, vielleicht magst du anfangen.
Kann ich machen. Wahrscheinlich wird Stefan ganz viel auch ergänzen können an der Stelle aus Praxisperspektive heraus. Was natürlich erstmal ganz logisch ist, ist, wir haben eine Verteilung von Ressourcen und es ist eine Freisetzung von Ressourcen. Stefan hat es ja schon gesagt, naja, ihr könnt das gar nicht alles alleine machen. Und es ist was, was wir natürlich auch ganz viel sehen in Forschung. Es berichten ja auch Schulleitenden in sehr vielen großen Studien, gerade auch im deutschsprachigen Raum, wie viel Zeit auch für Verwaltungsarbeit beispielsweise drauf geht und wie sie dafür auch brauchen. Und gerade verteilte Führung kann hier nochmal Kräfte freisetzen. Es kann Zeiten freisetzen, es kann Ressourcen freisetzen. Und aber auch, und das finde ich gar nicht so trivial, es kann Kreativität freisetzen. Weil das, was in meinem Kopf passiert, ist das eine und ich kann mir natürlich wunderschöne Sachen ausmalen. Aber ich glaube, das wissen wir alle im Austausch mit anderen und der gemeinsamen Arbeit, dem gemeinsamen Weiterdenken, können auch ganz andere Sachen entstehen. Und eben genau diese Kreativität, dieses gemeinsame Schaffen, hat nicht nur auch Vorteile innerhalb der Schule, wenn es gerade auch um Partizipation geht, die Einbindung von AkteurInnen ist ja auch sehr förderlich für das Klima, sondern kann eben auch einfach die Vision weiterbringen und die Schule an sich weiterbringen und nochmal ganz, ganz andere Impulse kommen. Eben auch von den verschiedenen Akteursgruppen, du hast eben angesprochen, SchülerInnen haben natürlich nochmal ganz andere Ideen, als sie vielleicht auch LehrerInnen haben, Eltern haben oder eben auch die Wissenschaft hat, von dem, was wir hereintragen. Aber ich spiele jetzt einfach schon mal weiter an Stefan, weil ich habe da jetzt auch schon so ein Nicken gesehen in der Richtung.
Ja, also das, was du gerade angesprochen hast, die Kreativität, die Beteiligung, also die innere Motivation wird ja dadurch gefördert. Und man kann nichts Besseres haben, wenn man in der Schule im Unterricht, sag ich mal ganz klassisch, die Schüler beteiligen kann, sie an dem Lernstand mitmachen. Das gibt so tolle Ergebnisse. Und wenn ich das übertrage auf meine Mitarbeiter, KollegInnen, auf andere Schulleitungen, wir sind beteiligt an etwas, können gestalten. Also ich könnte mir keine größere Zufriedenheit vorstellen in einem Job, der ja auch viel Möglichkeit bietet, nur das zu sehen, was nicht geht. Und das ist für mich gar kein psychologischer Trick, wo ich sage, ich muss die Leute da irgendwie mitmachen damit, sondern das ist das Schönste, was man machen kann. Man kann etwas gestalten und das ist für mich das Oberargument überhaupt, in diese Richtung zu denken. Und wenn ich was bewegen will, brauche ich so viele wie möglich Menschen an Bord. Und das Eltern, das möchte ich nochmal dick unterstreichen, auch die Eltern mitzunehmen. Und das gelingt uns auch mit digitalen Tools. Gerade wenn viele andere Sprachen gesprochen werden, helfen uns die Tools da unheimlich gut und manchmal sehr, sehr schnell mittlerweile Dinge zu übersetzen und die Eltern strahlen. Also wenn ich Mütter habe, die nur Arabisch sprechen hier und ich zeige ihnen die Übersetzungsfunktion, unser Elternbrief und sie strahlen auf einmal, weil sie auf einmal in die Lage versetzt wurden, mitzumachen an dem, was in Schule passiert. Und genau das ist eigentlich das Bild dafür, was Ulrike auch gerade sagte, man ist auf einmal in die Lage versetzt, irgendwo mitzumachen. Also mehr Argumente habe ich nicht, aber das finde ich ziemlich schwerwiegend.
Ja, also neben der Multiperspektivität, die ihr auch jetzt noch mit reingebracht habt, ist das aber auch eine perfekte Überleitung, weil ich mir tatsächlich auch noch die Frage gestellt habe, was hat das jetzt eigentlich alles so unbedingt mit Digitalität zu tun oder Digitalisierung? Also in dem Sinne, wir sprechen über Distributed Digital Leadership oder über Digital Leadership alleine sozusagen. Also das heißt, was braucht denn eigentlich Führung und Leadership in einer Kultur der Digitalität? Welche gibt es da eigentlich so Besonderheiten oder besondere Herausforderungen? Beide gucken überlegend.
Ja. Wer fängt an? Ich fange einfach mal an. Stefan, geh gerne rein, wenn du ergänzen magst. Genau, aus einer medienpädagogischen Perspektive ist ja die ich auch mit reinbringe, hat es natürlich einen ganz, ganz bedeutenden Impact. Es ist eben nicht nur die Nutzung von digitalen Endgeräten in Schule, nicht nur deren Anwendung oder Integration. Wir haben eine Kultur der Digitalität, hast du es eben genannt. Also es ist eine ganz umgreifende gesellschaftliche Transformation, die wir beobachten können, die wir schon lange beobachten, die eben auch viel weiter reicht als nur die Frage, nutzen wir dieses Übersetzungstool oder nicht? Sondern auch, welche zum Beispiel neuen Formen der Gemeinschaftlichkeit entstehen dadurch, welche neuen Formen der Kommunikation, Kooperation entstehen, aber auch welche Herausforderungen. Und das ist etwas, was dann häufig runterfällt in Anführungszeichen oder dann sehr stark betont wird, aber ich mag immer so gerne das Gleichgewicht von beidem, nämlich auch zu sagen, klar, es hat total die Vorteile, aber es bringt natürlich auch Nebeneffekte mit sich. Ganz klassisches Beispiel ist das der Entgrenzung, dass wir eben beispielsweise immer erreichbar sind. Wir tragen mit unserem Smartphone meistens auch unsere Arbeits-E-Mails mit uns in die Wochenenden, in die Abenden rein, sind dadurch immer erreichbar. Messenger-Tools machen es viel einfacher, auch von extern auf uns zuzugreifen. Und in dem Moment ist natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Und was macht das mit uns als Personen, die immer noch in diesem System arbeiten und damit auch changieren müssen? Und da ist natürlich gerade Gesundheitsförderung zum Beispiel ein ganz, ganz großes Topic, das ich gerade mit Schulen auch bearbeite. Also die Frage, wie müssen wir denn auch Gesundheit fördern? Bei allem, was dann möglich wird, wo können wir uns auch wieder abgrenzen? Das heißt, wir haben irgendwie ganz verschiedene Themen, die in so einer Kultur der Digitalität aufkommen. Also nicht nur die Frage, was gibt es an ganz tollen Endgeräten, die wir irgendwie einführen können, die uns das Leben auch erleichtern, sondern erleichtern sie es uns wirklich? Und was sind vielleicht auch nur Versprechungen? Also gerade in Schule hören wir ja ganz häufig bei der Einführung von Lern-Apps, ja, sie optimieren das Lernen, sie machen es individueller, es wird ganz effizient. Und da bin ich immer eine Freundin zu sagen, lass uns mal hinter diese Versprechungen gucken, das Phänomen mal aufdecken und mal schauen, machen sie es denn wirklich?
Und dann auch die gleiche Frage ja an dich, Stefan. Mich interessiert halt tatsächlich, inwiefern du denkst, dass die geteilte Führung dir gerade jetzt vielleicht auch hilft in dieser Zeit der Kultur der Digitalität oder der digitalisierungsbezogenen Schulentwicklung. Was würdest du denken?
Also das Erste, was mir einfällt, auf der Organisationsebene hilft mir natürlich, helfen mir die Werkzeuge. Ja, und das, die einzusetzen und auch sozusagen sinnvoll einzusetzen, da glaube ich, das ist auch eine Herausforderung. Das ist nicht einfach da. Also ein Werkzeug muss ich auch erstmal lernen zu nutzen. Und nur weil da ein Hammer liegt, kann ja auch der falsche Hammer sein. Also das ist eine Herausforderung. Abgrenzung, sagte Ricke schon, ja, ganz, ganz wichtig, sich abzugrenzen. Ich denke großen Wert darauf, dass unsere Plattform innerhalb der Schule Zeiten hat, in denen man erreichbar ist. Und dann ist auch gut. Und das vermittle ich auch jedem Elternteil, dass wir nicht rund um die Uhr für sie erreichbar sind, weil ja doch eine ganz andere Nähe geschafft werden kann. Ne? Früher musste man, weiß nicht, im Vorzimmer des Vorzimmers überhaupt, um zum Schulleiter kommen zu können. Ich möchte das gar nicht wiederhaben. Also das ist gar nicht mein Ansinn. Aber mal Grenzen zu haben, das ist schon ganz, ganz wichtig, ja, Lern-Apps, Tools, all diese Dinge. Immer muss ich auch kritisch gucken, weil in der Grundschule fangen wir trotzdem erstmal mit dem Stift an und da den Übergang zu finden und zu sagen, wann fange ich aber an, mit den Kindern auch über die digitalen Dinge zu sprechen, über die Welt, sie zu nutzen, KI, das ist in der Grundschule noch nicht nicht so präsent, aber ich denke, es muss präsenter werden. Wir sind auch noch nicht so gut da drin, das einzugeben. WhatsApp-Kanäle unter den Schülern beginnen in der dritten Klasse schon ziemlich Stress zu machen. Das sind schon auch Herausforderungen und da habe ich keine einfachen Antworten. Also da sehe ich auch viele Fragezeichen. Und nichtsdestotrotz ist die Digitalität ja für mich erstmal für ein Hilfsmittel. Ein Werkzeug sind super Sachen, aber man muss auch auf die Grenzen gucken. Und das wieder neu auszuloten, ich glaube, das ist auch herausfordernd, auch für Führung auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Rieke, eine kurze Nachfrage an dich und zwar zum Impact von geteilter Führung, auch von Schulen in der Digitalität. Ist das in Studien belegt quasi, dass das einen Impact hat?
Es ist tatsächlich in der Empirie oder in der Evidenz gar nicht so eindeutig. Es gibt ziemlich viele Studien zu Distributed Leadership, vor allen Dingen wieder aus dem angloamerikanischen Raum. Anfang der 2000er gab es schon die großen für alle Interessierten. Heck und Hellinger sind da so die großen Charaktere, die man mal googeln kann, dann kommt man da ziemlich schnell hin, die natürlich schon untersucht haben, hat denn eigentlich Distributed Leadership im Längsschnitt auch wirklich Effekte auf das Lernen von SchülerInnen? Man hat da sowohl direkte als auch indirekte Verbindungen gefunden, einen Impact gefunden durchaus. Aber vor allen Dingen auch im Kontext von Digitalisierung ist die Studienlage wirklich noch sehr, sehr überschaubar. Also da haben wir noch ganz, ganz großen Forschungsbedarf. Und das, was wir finden, ist da wirklich eher, ja, und nicht widersprüchlich, das möchte ich gar nicht sagen, aber eher uneindeutig. Wir haben Hinweise, die zeigen, es hat auf jeden Fall einen Impact. Es gibt aber auch sehr viele Studien, die auch schon andere Führungskonzepte, wie jetzt Transformational Leadership beispielsweise, in dem Kontext sich auch mit anschauen. Und da sind wir gerade, glaube ich, in einem großen Prozess, der jetzt auch erstmal Forschung braucht, dann wirklich auch valide Aussagen treffen zu können. Also ja, es gibt Hinweise, kann ich jetzt ganz klar sagen, ja, würde ich jetzt eher nicht.
Okay. Dann lass uns auch nochmal darüber sprechen, welche Gelingensbedingungen oder wiederum Hürden und Stolpersteine es so gibt bei dem ganzen Thema. Also Führung ist ja generell gar nicht so einfach, ne? Ich bin jetzt auch schon seit über 20 Jahren Führungskraft und man lernt nie aus und immer dazu und man hat halt einfach mit Menschen zu tun, ne? Also deswegen würde mich nochmal so interessieren, Stefan, aus deiner eigenen Praxis heraus, was würdest du sagen, sind Gelingensbedingungen oder auch so Stolpersteine, wo du so sagst, oh, da habe ich mir mal die Finger fast verbrannt oder darauf würde ich auf jeden Fall jedem jungen Kollegen noch mal empfehlen, achtend da drauf oder hier drauf.
Ja, oh, so einfach ist das gar nicht zu beantworten, aber Stolpersteine empfinde ich, wenn ich mal damit anfangen darf, immer, wenn man versucht, Dinge einzukesseln, einzubinden, einzugrenzen, die eigentlich einen Raum brauchen. Und man braucht, glaube ich, als Führungskraft Neugier und Mut. Und man muss nicht auf alles Antwort haben. Und das auszuhalten, dass ich Dinge einfach mal ausprobiere, finde ich erstmal als Führungskraft unheimlich wichtig. Was ich entdecke ist, ein paar Jahre bin ich jetzt auch schon Schulleiter, dass halt junge Kollegen sich natürlich an den Formalien halten. Und diese Formalien sind, irgendwo sollen sie hilfreich sein, aber alles, was dazu gehört, das kann auch ziemlich einengen und Dinge verhindern. Und das auszuloten, das ist für mich auch Aufgabe von Führung. Das kann Stolperhindernis sein. Es kann aber auch einfach ein Rahmen sein, in dem ich sage, okay, in dem bewege ich mich. Und manchmal muss ich auch den Rahmen ein bisschen dehnen, um einfach vorwärts zu kommen. So, erstmal würde mir das dazu einfallen.
Rieke, was sind so deine Ideen dazu zu Hürden, Stolpersteinen oder Gelingensbedingungen für geteilte Führung?
Ich würde geteilte Führung und Digitalisierung mit dazu nehmen wollen und habe gerade gedacht, dass das im letzten Jahr natürlich deutlich besser geworden ist seit Covid, aber immer noch bei manchen Schulen Thema ist natürlich Infrastruktur. Also ich kann geteilte Führung im Kontext von Digitalität, Digitalisierung natürlich nur leben, wenn ich auch die gewisse Infrastruktur habe. Es hat sich schon ganz stark verbessert, aber ich habe immer noch mit zwei Schulen Kontakt, die da wirklich kämpfen, weil sie einfach sagen, wir haben genau in zwei Räumen WLAN und dann hört es auf. Das heißt, es wäre so das eine, was ich ganz groß markieren wollen würde, aber da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Und dann sind es natürlich einfach auch diese personalen Ressourcen. Also auch nicht nur offen zu sein dafür, sondern auch Personen zu haben, die es tragen. Wir haben natürlich eben die Schulleitung als ganz, ganz große Hürde oder Gelingensbedingung. Das wissen wir aus der Forschung, ist international unbestritten. Der die Schulleiterin ist einfach Promoter oder auch Gatekeeper für Schulentwicklung. Das heißt, die brauchen wir auf jeden Fall. Aber wir brauchen auch Personen, die es darüber hinweg tragen können. Lehrpersonen, die begeistert sind, die sich mit engagieren, Eltern, die es unterstützen, SchülerInnen, die auch mitmachen. An denen scheitert es in der Regel nicht. Aber es braucht eben doch auch dieses Commitment, die gemeinsame Vision, um auch Schulentwicklung wirklich voranzutreiben.
Ja, ich würde vielleicht noch aus meiner eigenen Perspektive als Führungskraft auch mit Erfahrung an Schule ergänzen, Mensch sein, ne? Also einfach so auch ehrlich und transparent sein und immer wieder den Austausch und den Input nutzen, weil letztendlich ist es das, ne? Wir arbeiten in so einem so sozialen, großen Gefüge mit so vielen Menschen an Schule zusammen und ich glaube, da ist es eine gewisse Empathie nochmal zu haben und da immer alle Ohren auch offen zu halten für das, was da so an mich rangetragen wird, auch nach wie vor noch eine ganz wichtige Sache auch an der Stelle. Genau. Ich würde gerne mit euch zum Abschluss fast schon, weil die Zeit ist jetzt wie im Fluge vergangen, noch mal einen Blick so ein bisschen in die Zukunft werfen. Und zwar stellt euch doch mal vor, wir sind im Jahr 2050. Welche Kompetenzen benötigen denn Schulleitungsteams? Wer möchte starten?
Ich würde mal starten. 2050, bin ein paar Jahre schon dann im Ruhestand, hoffentlich darf ich sein und würde sagen, die Kompetenzen, die eine Schulleitung, ein Schulleitungsteam braucht, sind gar nicht so unähnlich wie jetzt oder wie früher, weil es braucht für mich Offenheit, Empathie, du hast es gerade gesagt, dieses Menschsein, authentisch sein und Mut haben, das finde ich fast die wichtigsten Dinge. Alles andere, wie man was macht, wie Verwaltungsabläufe sind, kann man lernen. Aber diese Haltung zu diesem Job und Lust auf Menschen zu haben, halte ich nach wie vor für das Wichtigste in Führung.
Genau, und ich würde da vielleicht noch ergänzen wollen, ich war auch sofort bei dir. Ich glaube nicht, dass es anwendungsbezogene Kompetenzen sind. Also ich glaube, wir drei können jetzt überlegen, was wir in 20 Jahren oder 30 Jahren dann eben fast für Technologien vor uns haben. Aber da jetzt anwendungsbezogene Kompetenzen zu formulieren, da müssen wir wirklich abwarten. Ich glaube, es sind wirklich eher diese Schlüsselkompetenzen, von denen Stefan gerade eben gesprochen hat und eben auch vor allen Dingen kritisch-reflexive Medienkompetenzen, die wir mit einbringen wollen. Ich glaube, es braucht wirklich immer diesen sehr kritischen Blick auch und reflektierten Blick, nicht nur zu wissen, was es gerade gibt und wie man es prinzipiell anwendet, aber das bringen sie sich selbst bei oder gehen entsprechend bedarfsorientiert auf Fortbildung. Da, genau, das ist das eine, sondern eben auch diese Medien ganz kreativ nutzen zu können, sie auch umzugestalten, für die eigene Schulpraktik eben auch zu adaptieren und damit umgehen zu wollen und gleichzeitig aber auch immer kritisch zu hinterfragen, ist denn auch das drin, was uns versprochen wird? Und für was brauchen wir es denn wirklich und was kaufen wir uns da vielleicht auch durch die Hintertür ein? Stichwort Entgrenzung, aber auch Datafizierung und damit einhergehende Phänomene, wie jetzt auch Kontrolle, was wir ganz viel beobachten aktuell schon in Schule, was wir vielleicht eigentlich gar nicht möchten in diesem pädagogischen Schutzraum. Und da einfach wirklich auch reflexiv bei aller Offenheit immer auch abzuwägen, was passiert denn da eigentlich. Ich glaube, das wird immer, immer wichtiger werden.
Ja, vielen Dank euch beiden. Ich denke, da sieht man schon in eine positive Zukunft eigentlich mit dem, was da noch auf uns zukommt. Das denke ich schon, diesen positiven Blick kann man wagen, auf jeden Fall. Ich danke euch für eure Zeit und das spannende Gespräch. Ich habe heute wieder einiges gelernt zum Thema gemeinsam ist immer besser als alleine. Das würde ich mal so aus dieser Folge auch mit mir für mich rausnehmen. Und ich sage euch jetzt Tschüss und nochmals vielen Dank und ich übergebe wieder direkt an dich, Jöran.
Vielen Dank für die Gesprächsführung an Judith Erlmann und an unsere Gäste Ulrike Krein und Stefan Witzke. Wer mehr wissen möchte, findet in unseren Shownotes interessante Publikationen und Anlaufstellen zum Thema Digital Leadership. Die Shownotes findet ihr in der Regel da, wo ihr auch diesen Podcast gefunden habt. Das heißt, da, wo ihr das hier hören könnt, findet ihr auf der Textebene auch weitere Informationen. In unserer Rubrik Lernlevel Up fragen wir in jeder Folge Menschen, wie sie ihr eigenes Lernen gestalten, ihre eigene Fortbildung, ihre eigene Schulentwicklung. Und für mich ist besonders spannend immer bei diesem Format zu hören, dass so übliche Trennungen in verschiedenen Bereichen nicht so richtig zur Geltung kommt oder zumindest eine andere Bedeutung haben, wenn wir uns den Hintergrund der digitalen Transformation anschauen. In dieser Folge hört man das ganz gut daran, dass zum Beispiel es kaum auffällt, möglicherweise aus welchen Ländern hier wer kommt. Wir haben Beteiligte aus mindestens 3 Ländern. Und auch nicht so eine klare Rollenverteilung zu erkennen ist. Das heißt, es gibt Schulleitung, es gibt Lehrkräfte, es gibt mindestens mal 2 Menschen mit Professorinnen-Titel in dieser Folge. Und sie alle haben trotzdem ganz viel gemeinsam bei der Frage, die wir ihnen gestellt haben. Die Frage in dieser Folge lautet, wie nutzt du andere Menschen, also Vernetzung und Austausch innerhalb deiner Schulgemeinschaft für dein eigenes Lernen, für deine eigene Fortbildung? Für die erste Antwort starten wir in London.
Ich bin ja Schulleiter an einer deutschen Auslandsschule in London. Und eine Sache, die wirklich ganz anders ist als in Deutschland, ist der Wechsel im Kollegium. Jedes Jahr kommen 10 bis 12 Kolleginnen und Kollegen dazu, weil 10 bis 12 Kolleginnen und Kollegen die Schule verlassen. Und diese Neuen haben immer was Spannendes zu erzählen. Die kommen nämlich aus unterschiedlichen Bundesländern, aus unterschiedlichen Schulformen, aus unterschiedlichen Systemen. Und wir machen uns das seit diesem Jahr zunutze, indem wir wirklich wöchentlich einen Kurskiosk anbieten in den großen Pausen, wo Kolleginnen und Kollegen schulinterne Mini-Fortbildungen machen, also 10 bis 15 Minuten. Ganz häufig geht es dabei um Knöpfchenkunde, das heißt also um digitale Medien, coole neue App oder wie man mit den Apps, die wir in der Schule einsetzen, gut umgeht.
Also das, was auf der Hand liegt für Fortbildungen in Schule, sind natürlich die schulinternen Fortbildungen, wo auch KollegInnen diese Fortbildung leiten. Das zweite sind die konkreten Jahrgangstreffen, wenn man Konferenzen hat, eben bezüglich eines Jahrgangs oder Klassenkonferenzen, wo man auch Dinge ansprechen kann und dann eben sich auch dementsprechend fortbilden kann. Eins, was vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung bedarf, ist die Teilnahme an KUR, also kollegiale Unterrichtsreflexion, wo man in Dreiergruppen den Unterricht der anderen besucht und reflektiert. Und was sicherlich am niedrigschwelligsten ist, ist flexible Zeiten in Fachschaftskonferenzen, wo Leute innerhalb einer Fachschaft bezüglich eines Faches, bezüglich unterschiedlicher Themen sich austauschen können.
Ich habe das große Glück, an einer Universität zu arbeiten und zu lehren und natürlich auch zu forschen, die sehr viele unterschiedliche Professionen in sich vereint, die mir von meiner eigenen Ausbildung her gar nicht so nahe liegen. Und da wir aber Lehrkräfte ausbilden, die ja alle verschiedenste Fachrichtungen machen, ist es so, dass wir in sehr engem Austausch stehen, innerhalb der einzelnen Schulfächer in Anführungszeichen natürlich, aber auch darüber hinaus mit einem starken Zentrum für mediales Lernen beispielsweise oder auch den einzelnen Fachwissenschaften, sodass es mir unheimlich viel Spaß macht, immer wieder mit anderen Leuten auch in den sogenannten Tür- und Angelgesprächen einfach mal kurz ins Gespräch zu kommen und den eigenen Tellerrand dabei zu verlassen.
Die Schulgemeinschaft hat den Vorteil, dass man sehr kurze Wege hat und ich mag es, dass wir Formate haben, die so kurzfristige Weiterbildungen sind oder so auch sehr Snacks, sagt man manchmal auch, dass wir über Mittag Leute kurz etwas erzählen, was sie in ihrem Unterricht machen, wie sie ein bestimmtes Tool einsetzen, man Fragen stellen kann und von da an weiß man, auch ich kann mal in der Pause auf eine Kollegin und einen Kollegen zugehen und fragen, magst du das immer noch, wie machst du das? Die unterrichten teilweise dieselben Klassen, die Klassen kennen das dann auch. Und da so im selben Kontext Fragen zu beantworten und zu sehen, wie sich Expertise auswirkt, das ist eine sehr intensive Weiterbildung, weil ich dann merke, dass da muss ich jetzt gar nicht viel machen und das funktioniert eigentlich in diesem Kontext, das ist schon erprobt. Und eigentlich sind das einfach ganz viele, ganz kleine Gespräche, die permanent stattfinden.
Eine Schulgemeinschaft ist für mich eine Schulfamilie und wie in einer guten Familie bedarf es einen großen Austausch, dass man Dissens und Konsens herstellt. Dissens ist ganz wichtig, um mal miteinander zu diskutieren und nach dem richtigen Weg zu ringen. Konsens sollte immer das Ergebnis sein, dass man sagt, wir haben alles abgewogen, um genaue Schritte zu gehen für eine Zukunft in einer guten Schule. Bei mir vor Ort sieht es so aus, dass wir immer mal wieder Pausengespräche führen, ich Einzelgespräche mit Lehrkräften führe, mich auch streite mit Kolleginnen und Kollegen, die meinen Weg vielleicht nicht so richtig finden, um zu gucken, wo liegt die gemeinsame Schnittmenge quasi. Ich glaube, es ist unfassbar wichtig, auch Menschen Raum, Ort und Ressource zum Austausch zu geben. Und das kommt in der Schule oft zu kurz. Wir versuchen das durch Dienstbesprechungen herzustellen, durch eine gesunde Diskussionskultur und eine gesunde Kaffeekultur in den großen Pausen.
Wir sind ein relativ großer Lehrstuhl und da sind natürlich auch immer Leute da, die in unterschiedlichen Zusammensetzungen aufschlagen, mit denen ich täglich ins Gespräch komme. Und natürlich findet da ein ständiger Austausch statt, auch über den Lehrstuhl hinaus. Also innerhalb der Fakultät mit den Sonderpädagogen, mit Kolleginnen, die natürlich auch aus ihrer Perspektive hier wichtige Beiträge leisten. Für mich ganz wichtige Informationsgeber auch sind, mich auf Studien hinweisen, die jetzt jenseits meiner Bubble sind, aber einfach auch mit ihren unterschiedlichen Perspektiven hier zum Diskurs beitragen. Und das finde ich wichtig, dass man über seine eigene Fächergrenze hinausgeht und beständig den interdisziplinären Austausch sucht, weil nur darüber kann es gelingen, auch die eigene Perspektive zu weiten und zu schärfen.
Um Unterricht und Schule weiterzuentwickeln, braucht es definitiv Austausch und Vernetzung im eigenen Kollegium. Und ich stelle oft fest, nicht nur an meiner Schule, sondern auch an anderen Schulen, dass das ganz wenig stattfindet. meistens, weil es wenig Zeit gibt, ja, aber auch, weil es keinen Ort gibt, wo sowas zusammengeführt wird. Und wir bei uns versuchen das vorzuleben. Also jede Woche gibt es bei uns eine Teamsitzung. Das heißt, das Jahrgangsteam kommt zusammen und es geht direkt mit dem Austausch los. Was steht organisatorisch an? Was steht inhaltlich an? Was sind aktuelle Themen, die wir miteinander besprechen sollten, wo wir uns zu austauschen sollten? Und das Ganze machen wir dann nicht nur in Jahrgangsteams, sondern machen das auch in kleinen Fortbildungshäppchen, in sogenannten Mikrofortbildungen. Und da ist natürlich ganz viel voneinander lernen. Also ich sage mal, each one teach one. Jeder an der Schule weiß etwas oder kann etwas. Und meistens ist das gar nicht so genau bekannt, wer eigentlich was kann. Und das kann man wunderbar in diesen Mikrofortbildungen dann transportieren und miteinander in den Austausch gehen. Und zwar zu Fragestellungen, die wirklich vor Ort an der eigenen Schule und im eigenen Unterricht relevant sind.
Innerhalb meiner eigenen Schulgemeinschaft nutze ich Fortbildungen vor allen Dingen durch den kollegialen Austausch. Wir besuchen uns also durchaus auch mal gegenseitig im Unterricht. Aber das Format der Mikrofortbildung, das passt für uns relativ gut, weil wir uns in ziemlich regelmäßigen Abständen treffen und Best-Practice-Beispiele sozusagen aus dem Unterricht austauschen. Das schaffen wir nicht immer ganz regelmäßig. Wir versuchen das natürlich, aber es gibt immer mal ein Auf und Ab, was diese Geschäftigkeit betrifft in der Schule. Das kennen alle. Und wir machen uns aber immer wieder bewusst, wir müssten jetzt mal wieder eine Mikrofortbildung machen und stellen immer wieder fest, dass jeder Kollege, der so Stärken und Schwächen hat, wunderbar in der Lage ist, das, was er gut kann, anderen beizubringen und oder anderen mitzugeben. Und das ist für uns ein ganz wertvoller Austausch in der Schule.
Wir hörten in der Reihenfolge des akustischen Erscheinens Oliver Schmitz, Regina Schulz, Britta Klopsch, Philipp Wampfler, Silke Müller, Uta Haug-Thum, Jan Fedder und Elke Noah. Ganz herzlichen Dank. Im Kompetenzverbund Lernen Digital geht es um den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis für die digitale Transformation von Schule und Lehrkräftebildung. Dazu gibt es 4 Kompetenzzentren, gebündelt nach Bereichen. Da gibt es MINT und Sprachen, Gesellschaft, Wirtschaft und Musik, Kunst, Sport und Schulentwicklung. Insgesamt sind unter diesem Dach rund 200 länderübergreifende Forschung und Entwicklungsprojekte unterwegs. Damit man da den Überblick behält und auf dem Laufenden bleibt, hilft es, wenn man die Rubrik Spotlight in unserem Podcast verfolgt, denn da gibt es aktuelle Neuigkeiten aus dem Kompetenzverbund. Los geht's!
Auch in dieser Woche wieder mit Jannik Holstein vom Forum Bildung und Digitalisierung aus dem Handlungsfeld Wissenschaftskommunikation der Lern-Digital-Transferstelle. Wie jedes Mal möchten wir euch auf ein paar Veranstaltungen hinweisen. Für das neue Jahr stehen nämlich jetzt schon Termine für 2 Veranstaltungen aus unserem Boxenstopp-Format fest. Das Format gibt ja Einblicke in die Arbeit der Lern-Digital-Projektverbünde und in verschiedene Fortbildungskonzepte. Im Januar und Februar 2025 gibt es jeweils einen Termin zu SchülerInnenlaboren. Falls ihr euch dafür interessiert, findet ihr in den Shownotes und auf unserer Website mehr Informationen. Ansonsten möchten wir euch auch in dieser Folge nochmal den Hinweis geben, dass wir dieses Jahr wieder auf der Didakta sind. Die Didakta 2025 findet ja zwischen dem 11. und 15. Februar 2025 in der Messe Stuttgart statt. Ihr findet uns dort in der Halle 7 am Stand C26, also Halle 7, Stand C26. An unserem Stand könnt ihr Menschen aus vielen Projektverbünden treffen, ihr bekommt Einblicke in Fortbildung sowie in Materialien aus dem Kompetenzverbund Lern Digital. Wir freuen uns, mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu kommen. 2024 ist ja zu Ende gegangen, aber uns hat am Ende des letzten Jahres noch besonders gefreut, dass die erste Zwischenevaluation des Kompetenzverbunds veröffentlicht wurde und positiv ausgefallen ist. Der Kompetenzverbund Lern Digital wird ja während seiner gesamten Projektlaufzeit von einer externen und unabhängigen Evaluation begleitet. In dem jetzt veröffentlichten Bericht wurde ein positives Zwischenfazit gezogen und unterstrichen, wie wichtig das Vorhaben für die digitale Transformation von Schule und Lehrkräftebildung ist. Mehr Informationen zum Zwischenbericht findet ihr auch in den Shownotes. Falls ihr euch außerdem für mehr Inhalte und Informationen aus dem Kompetenzverbund Lern Digital interessiert, könnt ihr gern auf unserer Webseite lernen.digital vorbeischauen. Unter anderem findet ihr dort den Zukunftsraum und viele Interviews und Meldungen rund um unsere Arbeit.
Das war das Spotlight unserer Rundschau zu aktuellen Entwicklungen und Neuigkeiten aus dem Kompetenzverbund Lern Digital. Die dazugehörigen Links findet ihr in den Shownotes zum Podcast. Also dort, wo ihr den Podcast gefunden habt, solltet ihr auch einen Begleittext finden. Wenn ihr mehr wissen wollt, klickt auf die Links dort. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, könnt ihr zum Beispiel auf dem Laufenden bleiben, indem ihr unseren Newsletter abonniert. Den gibt es dann per E-Mail oder via Social Media, indem ihr lernen.digital folgt bei LinkedIn oder bei YouTube oder bei Instagram oder wie ich, bei allen drei Plattformen gleichzeitig. Mein Name ist Jöran Musmeerholz. Dieser Podcast heißt Welle Lernen Digital und den gibt es jeden Monat einmal neu, überall da, wo es Podcasts gibt. Alles Gute für heute, bis zum nächsten Mal.